Wir Menschen, wir neigen ganz schnell zur Vergesslichkeit. Wir vergessen ganz viele alltägliche Dinge. Es fängt davon an, dass man vergisst, morgens sein Bett zu machen oder die Kissen vernünftig hinzulegen oder mal Dinge für die nächste Mahlzeit zu kaufen. Und dann freut man sich, dass der Penny am Samstag auch noch mal bis 10 Uhr auf hat. Das sind alltägliche Dinge. Vergesslichkeit wird aber dann problematisch, wenn es krankhaft ist. Sei es durch Alter, wenn Großeltern anfangen, sich zu wiederholen, oder durch Demenz, wenn man Familienangehörige nicht mehr erkennt. Aber ich glaube auch, dass es eine geistliche Demenz gibt, dass wir Menschen schnell wichtige Dinge vergessen, dass wir geistliche Wahrheiten vergessen. Und nicht umsonst hat Jesus dann für uns das Abendmahl eingeführt und hat gesagt: Erinnert euch daran, gedenkt an dem, was ich getan habe. Das Abendmahl wurde eingeführt, damit wir uns erinnern, was das Wesentliche des Evangeliums ist. Und zwar Schuld und Sündenvergebung. Und wir haben es in den letzten Wochen diesen Jesus angeguckt. Jesus, der bessere Adam, der gut genug ist und wir es nicht sind. Jesus, der bessere Mose, der uns eine echte Bestimmung gegeben hat. Letzte Woche, der bessere David. Heute ist das Thema Jesus, das bessere Opfer. Oder Jesus, das vollkommene Opfer. Und wenn man so in der Bibel hineinschaut, merkt man, dass die Gemeinden früher auch in dieser Gefahr lebten, wesentliche Dinge zu vergessen oder vielleicht Wahrheiten nie wirklich verstanden haben. Wenn man den Brief an die Hebräer liest, so scheint es, dass genau diese Leute in dieser Gefahr lebten. Es ist ein Brief, der an Christen jüdischer Abstammung geschrieben ist. Die haben sich zu Jesus bekehrt und lebten dann ständig unter diesem Druck von außen. Druck, Anfechtungen, und sie sind müde geworden. Sie standen in der Gefahr zu resignieren und sich wieder den jüdischen Glauben zurückzuwenden. Und die Ursachen für diese Resignation, für diese Müdigkeit sind wahrscheinlich vielfältig. Aber ein Grund ist, dass sie es vergessen oder vielleicht nie wirklich begriffen haben, was oder wer Jesus für sie ist. Und oft macht es auch den Eindruck, dass wir genauso schnell vergesslich sind, dass wir vergessen, dass Jesus die einzige Hoffnung für uns ist und dass er nur das geben kann, was wir am meisten brauchen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs warnt sie eindringlich, den Glauben nicht aufzugeben, und er versucht, den Christus zu erklären, Christus nahe zu bringen. Und er sagt, Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Jesus ist die Antwort auf alles Unvollkommene, was im Alten Testament war. Und er vergleicht Jesus mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Institutionen und Ritualen im Alten Testament. Und der Schreiber zeigt, dass die Juden im Alten Testament ein unvollkommenes Bild hatten, das nie die Lösung geben kann. Und im ganzen Hebräerbrief zeigt dann Jesus immer wieder auf, und das letzte Bild, was er nimmt, ist das, was wir heute als Thema haben. Jesus, das bessere oder das vollkommene Opfer. Und ich möchte mit euch diesen Jesus uns einmal wieder anschauen. Ich möchte euch zeigen, dass dieser Jesus unsere einzige Hoffnung sein kann und ihn groß machen. Und unser Bibeltext, den wir gleich lesen werden, zeigt Jesus in zwei Eigenschaften. Jesus, unser Hohepriester, und Jesus, unser Sündopfer. Wir lesen zwei Bibelstellen in Hebräer 9, die Verse 11 bis 14, und gleich Hebräer 10, die Verse 10 bis 18. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der Güter bei Gott durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl und durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Nach Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sie zu Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Missetat will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Das Erste, was der Schreiber hier sagt, ist, Christus ist gekommen als der hohe Priester und ist in ein größeres und ein vollkommenes Zelt durchschritten. Christus, der hohe Priester, in einem vollkommeneren Zelt. Und hier geht der Schreiber auf das Bild des Hohepriesters ein, das die Juden damals im Alten Testament hatten. Und er erklärt das Bild schon ein paar Kapitel vorher. Und er zeigt, wie der hohe Priester in der Zeit der Wüstenwanderung, in der Zeit, wo die Stiftshütte bei den Juden da war, in das Zelt Gottes reingegangen ist und seinen Dienst gemacht hat. Die Aufgaben des Hohepriesters waren, zwischen Gott und dem Volk immer zu vermitteln. Seine Aufgabe war es, zu opfern. Und jedes Mal, wenn ein Israelit Gott wegen seinen Sünden ein Opfer bringen wollte oder musste, war der Hohepriester in der Stiftshütte und hat ihn empfangen genommen. Und ich stelle es mir so vor, da kommt man mit seinem Lämpchen an, schämt sich, dass man schon wieder da ist. Und dann kommt der Hohepriester und fragt, Markus, was machst du schon wieder hier? Ach, ich muss opfern, wieder opfern. Wieso dieses Mal? Naja, immer dasselbe, mit Vater und Mutter ehren. Ich habe so meine Probleme damit. Du Hohepriester, was kann ich machen, damit ich nächste Woche nicht schon wieder hinkommen muss? Und der Hohepriester, wenn er ehrlich wäre, hätte er gesagt, frag mich was Leichteres. Wenn ich Feierabend habe, bringe ich mein Opfer aufs Altar. Das war die Situation der Israeliten. Sie hatten zwar einen Vermittler zwischen Gott und sich, aber der musste erstmal für sich selber opfern. Der musste erstmal für sich selber vermitteln. Er musste erstmal sein eigenes Leben in Ordnung bringen, bevor er für die anderen einstehen kann. Und was ist das für ein schwacher Anwalt, der mit auf der Anklagebank sitzt? Hebräer, der Schreiber sagt, wir haben einen Hohepriester und das ist Jesus Christus. Denn dieser neue Hohepriester, der vollkommene Hohepriester, der muss nicht erstmal für sich selber opfern. Dieser muss nicht seine Beziehungen mit Gott in Ordnung bringen, bevor er für uns einstehen kann. Sondern dieser ist direkt bei Gott und er vertritt uns. Und dieser Hohepriester, der schaut nicht irgendwo auf uns herab und ist nicht so ein Besserwisser, sondern es ist einer, der mehr mitleidet. Im 15. Vers steht, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der mit allen in gleicher Weise versucht worden ist wie wir und doch ohne Sünde. Dieser Hohepriester, dieser Jesus, er versteht uns. Er leidet mit uns. Und das bringt uns in eine Situation, von der die Juden damals im Alten Testament nur geträumt haben. Gott selber macht sich klein und wird unser Mittler, wird unser Anwalt. Wir müssen halt nicht mehr mit gesenktem Kopf zu Gott kommen und Angst haben, sondern wir dürfen mutig und offen zu ihm kommen. Immer wenn wir in Versuchung geraten, dürfen wir zu ihm kommen, weil er uns versteht. Wenn wir müde geworden sind im Glauben, dürfen wir zu ihm kommen, weil er die gleichen Anfechtungen erlebt hat. Und jedes Mal können wir kommen und sagen, Gott, ja, der Nachbar, das Auto, jedes Mal, wenn ich es sehe, kommt der Neid in mir hoch. Oder Jesus, ich weiß, ich muss andere Menschen lieben und vergeben, aber wenn ich diese eine Person immer sehe, dann klappt das nicht so mit der Liebe. Wir dürfen zu Jesus kommen. wenn unser Glaube auch von außen angegriffen wird, wenn es uns schwerfällt, den Glauben zu leben, sei es in der Familie, in der Uni oder auf der Arbeitsstelle. Oder wenn wir mit unserem Glauben einfach nicht mehr weiterkommen, wenn wir anfangen zu zweifeln, dürfen wir uns ihm mitteilen, weil er uns versteht, weil er alles selber durchlebt hat. Aber der Unterschied ist, er hat überwunden. Aber Jesus ist nicht nur der Hohepriester, der uns mein Vater vertritt, sondern Jesus ist auch der Hohepriester, der im Himmel ist und der mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum gegangen ist und der dadurch die ewige Erlösung für uns vollbracht hat. Er hat nicht nur einen besseren Platz für seinen Dienst, also direkt bei Gott, sondern er hat auch eine Lösung für das Problem, welches kein Hohepriester vor ihm hätte lösen können. Und die ganze Predigtreihe, die wir bis jetzt hatten, ist doch, wo wir das Problem der Sünde immer wieder gesehen haben. Angefangen von Adam und Eva, die es nicht geschafft haben, in der Beziehung zu Gott zu leben, darin zu bleiben, sondern gesündigt haben. Und dadurch eine Lawine der Sünde ausgelöst haben, die wir nicht mehr aufhalten konnten. Die Sünde ist in der Welt und wir können sie nicht mehr herausnehmen. Und selbst als Gott beim Berg Sinai einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat, war das Problem der Sünde nicht gelöst. Gott schließt mit dem Volk einen Bund und sagt, lebt nach meinen Wünschen, lebt nach meinen Vorstellungen, ich gebe euch mein Gesetz. Und Gott weiß, dass die das nicht einhalten können. Und deshalb schafft er eine Möglichkeit, dass die Sünde gesühnt wird. Und dies geschah durch ein Opfer. Immer wenn der Israelit damals gesündigt hatte, wusste er, eigentlich muss ich jetzt sterben. Sünde bedeutet Tod. Jede Sünde hat zur Folge, dass ich sterben muss. Und um die Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen, um die Tat wirklich zu sühnen, ging er mit seinem Opfer, meistens ein Lamm, zum Eingang der Stiftshütte. Und dort kam dann der Priester. Und der Israelit hat seine Hand auf das Kopf des Tieres gelegt und es wurde danach geopfert. Es war eine symbolische Handlung, dass die Sünden des Menschen auf das Tier rübergehen und das Tier stellvertretend für ihn stirbt. Der Priester hat danach seine Finger in das Blut des Tieres getaucht und damit noch den Altar bestrichen und das Tier wurde verbrannt. Als Zeichen dafür, Gott, hier ist einer stellvertretend für diesen Sünder, für diesen Israeliten gestorben. Und dadurch hat Gott die Sünde zugedeckt. Hinzu kam, dass einmal im Jahr Israel als ganzes Volk einen Versöhnungstag gefeiert hatten. Und an diesem Tag kam das ganze Volk vor Gott, um Versöhnung zwischen sich und dem Volk zu schaffen, um Sühne zu schaffen für alle Vergehen, die sie getan haben in diesem Jahr. Und an dem Tag legte der Hohepriester seine Gewänder an, seine hohe priesterliche Kleidung an und opferte erstmal für sich und für sein Haus. Und danach wurden zwei Böcke genommen. Und es wurde ausgelost, welches Tier sterben musste und welches Tier nicht. Und das ausgeloste Tier wurde Gott geopfert. Und der Hohepriester ging mit dem Blut in das Allerheiligste und bestrich damit die Bundeslade. Er brachte somit das Blut vor Gott, um Versöhnung für sich und sein Volk zu schaffen. Und danach ging der Hohepriester raus, legte die Hand auf das lebende Ziegenbock und bekannte nochmal alle Sünden des Volkes. Und der Ziegenbock wurde dann aus dem Volk hinausgetrieben in die Sünde. Einfach als symbolische Handlung, dass die Sünde wegkommt von dem Volk. Und so wurde Sühnung geschaffen für das Volk. Aber die ganze Sache hatte zwei Probleme. Das erste Problem, was dieses Bild hatte, ein Schaf ist kein gleichwertiges Opfer für einen Menschen. Ein Schaf kann nicht einfach für einen Menschen sterben. Das reicht nicht aus. Wenn etwas Großes kaputt ist, kann man das nicht mit etwas Kleinem ersetzen. Und das Problem, was sich daraus ergab, war, es musste immer wieder wiederholt werden. Und das zeigt, kein Opfer der Welt kann Sünde beheben. Es reinigt zwar irgendwie den Juden, das Äußerliche, Aber innerlich war die Sünde immer noch da. Sie wurde nur bedeckt. Wir kennen ja den Spruch, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ich denke mal, so ungefähr war das da auch. Gras über eine Sache wachsen zu lassen, kann zwar schön aussehen, wenn der Rasen gepflegt wird, aber das lässt die Sache nicht verschwinden. Es ist wie mit einem Konto, das zig Milliarden im Minus ist. Gott vergibt zwar die Sünden des Volkes, aber das Konto ist immer noch nicht gedeckt. Es muss einer kommen, der den Preis bezahlen kann. Kein Opfer der Welt, keine Tat der Welt kann das Problem der Sünde beheben. Keine Spende, keine guten Taten können unser Konto in irgendeiner Art und Weise ausgleichen. Das geht nicht. Und dann kam Jesus und machte dieses Unmögliche möglich. Jesus ging als unfehlbarer Hohepriester in das Allerheiligste. Nicht in irgendein Zelt, sondern direkt in die Himmel. Und er brachte nicht Blut von Böcken, von Stieren da, sondern er brachte sein eigenes Blut da und hatte somit eine ewige Erlösung geschaffen. Er hat somit das Problem der Sünde für immer gelöst. Er kam auf die Erde, lebte wie einer von uns, lebte unter uns, doch mit dem großen Unterschied, dass er nie gesündigt hat. Und irgendwann mal kam der Punkt, wo er verhaftet wurde. Und er hatte mehrere Gerichtsverfahren, stand vor den hohen Priestern, vor Pilatus, vor König Herodes. Keiner von diesen Institutionen konnte ihm irgendeine Schuld nachweisen. Keiner konnte ihm eine Sünde bezeichnen. Und doch wurde er zum Tode verurteilt. Unschuldig verurteilt. Und dann hing er am Kreuz. Unschuldig. Und dann kam das Gericht, worauf es ankam. Dann kam der Vater persönlich, um Gericht zu halten. Und wir lesen, dass es 3 Stunden lang finster war. 3 Stunden lang hielt Gott mit seinem Sohn Gericht. Angefangen von der verbotenen Frucht, die Adam und Eva aßen, vom Brudermord, Kain und Abel, weiter durch die ganze Menschheitsgeschichte. Irgendwann mal kamen sie zu den Sünden Abrahams, zum Ungehorsam des Volkes. Jede einzelne Sünde wurde wie damals bei dem Schaf auf Jesus gelegt. Und irgendwann kam Markus Isaak an der Reihe. Jeder Ungehorsam, jede Lüge, jede Prügelei, alles wurde auf Jesus gelegt. Und so ging es 3 Stunden lang, jede Sünde der Menschheit, bis zum letzten Mensch, der leben wird. Und als die ganze Schuld auf ihn geladen war, dann starb er. Und Golgatha zeigt, wie gerecht Gott ist. Golgatha zeigt, wie ernst Gott es mit Sünde meint. Und Golgatha zeigt, wie sehr Gott uns liebt. Er ging als fehlerloser Hohepriester in das Heiligtum, das nicht mit Händen gemacht ist und auch nicht mit dem Blut irgendeines Tieres, was nie die Schuldfrage hätte klären können, sondern mit seinem eigenen Blut, um eine vollkommene Erlösung zu schaffen. Und der Schreiber sagt in diesem Text, wenn sogar das Blut von den Tieren auf ihre Art den Menschen geheiligt hat, wie viel mehr wird das Blut des Christus uns reinigen? Nicht nur kurzzeitig, nicht nur für einen Tag, sondern für immer. Und wenn wir die ganze Geschichte lesen, wenn wir den Text lesen, so denke ich, gibt es 3 Schlussfolgerungen daraus, die wir für uns mitnehmen können. Die erste Schlussfolgerung ist, Sünde ist tödlich. Sünde hat Konsequenzen. Und das haben wir im letzten halben Jahr unserer Predigtreihe gesehen. Der Mensch ist vergänglich, der Mensch sündigt und letztendlich stirbt er. Und die Sünde führt uns immer weiter weg von Gott. Und das vergessen wir schnell. Wir vergessen schnell, wie dramatisch Sünde ist, weil wir in einer Zeit leben, wo wir nicht sofort die Konsequenzen spüren. Damals, zur Zeit der Israeliten, wurde es manchmal ganz schnell. Hast du arg gesündigt, wurdest du sofort gesteinigt. Heute erleben wir das nicht mehr. Wir verdrängen schnell Tod und Ewigkeit aus unserem Leben und tun Dinge, von denen wir wissen, dass die falsch sind. Aber Gott ist gnädig, er gibt uns Zeit, unser Leben zu überdenken, unsere Taten zu überdenken. Jesus hat den Preis bezahlt und wir sehen am Kreuz, wie ernst Gott es mit der Sünde nimmt. Und das ist eine Schlussfolgerung für uns, dass wir das niemals vergessen dürfen. Dass wir unser Leben so führen sollen, dass wir diese Sünde meiden, dass wir Sünde hassen und Gott fürchten. Die zweite Schlussfolgerung ist, Du kannst nichts mehr hinzufügen, um gerettet zu werden. Du kannst nichts tun, damit deine Errettung vollkommener wird, dass die größer wird. Denn sie ist schon vollkommen. Und wie oft versuchen wir, Gott durch gute Taten irgendwie zu besänftigen. Wir fallen manchmal in Gedanken, dass obwohl wir bekehrt sind und immer noch verschiedene Regeln befolgen müssen, um irgendwie gut genug für den Himmel zu sein. Und dann fangen wir an, unser Heil anzuzweifeln. Und wir sind dann getrieben von einem Aktionismus und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil wir unseren eigenen Maßstab gar nicht einhalten können. Manchmal kommt es auch vor, dass uns Sünde, die wir längst vor Gott gebracht haben, immer wieder noch quält. Dass der Teufel kommt und sagt und piesackt und sagt, Mensch, weißt du noch, damals? Und wir kommen immer wieder vor Gott und sagen, es tut uns leid. Und Jesus sagt, ich habe schon vergeben. Dann kommen wieder, es tut uns leid. Und Jesus kann nur sagen, ich habe doch schon längst vergeben. Dieser Text ist eine Ermutigung für uns. Du kannst nichts tun, um deinen Platz noch mehr zu verdienen. Niemand kann zu Gott kommen und sagen, ich habe so viel gefastet, ich habe immer gespendet, ich habe Gemeinderegeln befolgt, ich habe Missionseinsätze gemacht. Ich kann dir sagen, Gott ist nicht beeindruckt davon. Wenn es um die Frage der Errettung geht, trägt dies nichts dazu bei. Erlösung kommt nur durch das Opfer von Jesus und nicht durch das Resultat eines guten Christenlebens. Und wenn du dein Heil anzweifelst, dann fang an, heute nochmal dich neu mit Jesus zu beschäftigen, mit seinem Tod zu beschäftigen. Vielleicht liegt es ja daran, dass du den Blick auf Jesus verdrängt hast, dass du den nicht mehr so vor Augen hast. Hebräer 10, Vers 18, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr möglich. Und selbst wenn du dein Leben, deine Beziehungen, alles an die Wand gefahren hast, so ist Jesus immer noch für dich gestorben, hält für dich den Himmel bereit. Der Himmel wird nicht gefüllt mit guten Christen, sondern die Menschen, die aus und durch die Vergebung von Jesus leben. Und der letzte Punkt ist, du kannst nichts anderes tun, um gerettet zu werden. Es gibt keinen anderen Weg, als nur über Jesus Christus, damit du gerettet wirst. Und manchmal wird auch diese Tatsache von uns Christen vergessen, verdrängt oder sie ist einfach nicht mehr präsent. Und manchmal scheint es auch, dass wir in der gleichen Gefahr leben, wie die Christen damals, wie die Christen zur Zeit des Hebräerbriefs. Sie standen in der Gefahr, das Leben mit Jesus aufzugeben. Sie zweifelten daran. Anscheinend haben sie durch ihre Probleme Jesus aus dem Blick verloren und wollten den Druck nachgeben, wieder ins Judentum zurückkehren zu wollen. Vielleicht dachten sie, ja, als Juden haben wir ja das Gesetz bekommen, als Juden haben wir die Opfer bekommen, das reicht ja auch aus, um gerettet zu werden. Und der Schreiber warnte sie, und sagt, Resignation ist gefährlich. Aufgeben ist gefährlich. Jesus zu verlassen ist gefährlich. Letztendlich ist Jesus die einzige Rettung, die wir haben können. Jesus ist die einzige Hoffnung, die die Christen damals hatten. Und deshalb ermutigt er sie, festzuhalten, weiter die Vergebung in ihm zu suchen und alle Nöte, alle Probleme und alle Sorgen, die sie hatten, die auch wirklich real waren, zu ihnen zu bringen. Und manchmal geht es uns genauso wie diese Christen damals. Wir werden mit Dingen konfrontiert, die uns zu schaffen machen. Entweder Druck von außen oder Druck von innen. Vielleicht kämpfen wir mit Wünschen, mit Sehnsüchten, die unser Blick auf Jesus verdrängen. Und vielleicht stehen wir sogar vor Entscheidungen, wo wir uns entscheiden müssen. Will ich weiter mit Jesus gehen oder will ich mich von ihm absagen? Weil wir enttäuscht sind von Menschen, von anderen Christen oder weil uns etwas angeboten wird, was uns in dem Moment viel größer erscheint. Und vielleicht suchen wir genau dann Halt in anderen Dingen oder in anderen Menschen. Doch beides wird uns nicht tragen können. Und deshalb ein Appell, richte deinen Blick immer wieder auf Jesus aus. Vergiss ihn nicht. Vergiss nicht, wofür er dich befreit hat. Uns kann nichts retten als Jesus Christus. Und manchmal sind die Probleme, die uns im Aufdrängen, die im Aufgeben drängen, wirklich groß. Manchmal vergessen wir einfach, was Gott uns gegeben hat, um uns zu lösen. Deshalb lass uns immer wieder den Blick auf ihn richten. Lass uns nicht diese geistliche Demenz haben, dass wir es vergessen, sondern dass wir immer wieder sagen, Jesus, du bist meine einzige Hoffnung. Denn egal wie hart das Leben ist, egal wie hoch uns die Probleme manchmal stehen, es gibt irgendwann mal eine Ewigkeit. Und die Ewigkeit bei Gott gibt es nur durch Jesus Christus. Und ich weiß nicht, mit welchem Problem du dich heute beschäftigst. Und ich werde dir wahrscheinlich auch nicht für alle Probleme, ich werde dir garantiert nicht für alle Probleme eine Lösung geben können. Aber was ich dir geben kann, ist den Blick auf Jesus Christus. Egal, ob du jetzt in einer beruflichen Sackgasse bist, ob du mit Tod, mit Trauer, mit Krankheiten konfrontiert bist oder das Wasser dir mit anderen Sachen wirklich bis zum Hals steht. Ich kann dir nur sagen, Jesus ist unser Hohepriester, der für dich da ist, der dich versteht. Jesus hat alles gegeben und er ist der Einzige, der dir helfen kann. Und deshalb eine Ermutigung, immer wieder unseren Blick auszurichten, in der Woche immer wieder zu sagen, okay, Jesus, du bist für mich gestorben, du bist meine einzige Hoffnung. Und lass uns zu diesem Thron der Gnade immer wieder kommen, denn er ist es. Jesus ist unsere Hoffnung, unser Friede und er bestimmt auch unsere Zukunft. Und Leben in dieser Hoffnung heißt wirklich, immer auf das Ende zu sehen. Mit Gott zu rechnen, auch hier schon auf Erden. Und diese Hoffnung wird uns dann tragen, bis wir ihm gegenüberstehen. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Lass uns wirklich in dieser Hoffnung mit ihm leben.